Die haben mir alle Freiheiten der Welt gegeben, aber ich war wild, jung, überambitioniert und wollte alles, was ich 10 Jahre lang angesammelt hatte an Ideen und gehört hatte von anderen Artisten, in dieses eine Album reinpacken. Das ging gnadenlos schief.
Stefan Waggershausen über sein Debütalbum Traumtanzzeit, das 1975 ein totaler Flop war. Gerade mal 1470 Exemplare wurden verkauft und der vermeintliche Überflieger Waggershausen landete erstmal auf dem Boden der Tatsachen. Dann aber ging's richtig los. Mit Hallo Engel wurde er bekannt und mit den Duetten Zu nah am Feuer und Beim ersten Mal tat's noch weh zum Star. Das wollte er aber eigentlich gar keiner sein. Stefan Waggershausen mag keine roten Teppiche, keinen Glanz und Glamour und mit Live-Auftritten hatte der Mann vom Bodensee auch immer so seine Probleme. Wie hat er dann trotzdem seinen Weg bzw. seine lohnenden Umwege gefunden und was hat er jetzt mit 75 noch alles vor? Darüber haben wir gesprochen und es hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Stefan Waggershausen.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Stefan, herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass du da bist.
Es ist mir auch ein Vergnügen, in diesen Hallen nach 50 Jahren wieder mal aufzuschlagen.
Nach 50 Jahren mal wieder im Funkhaus hier?
Also ich war immer wieder zwischendurch da, aber das allererste Mal müsste so 72, 73 gewesen sein.
Gute Erinnerungen daran?
Immer gute, ja. Immer gute. Damals hieß das ja noch SDR.
Ja.
Du kannst mich als Historiker fragen.
Genau, da war ich tatsächlich noch nicht hier. Deswegen frage ich dich nachher als Zeitzeugen.
Alles cool.
Ja, du bist vom Bodensee zu uns gekommen?
Ich bin jetzt gerade vom Bodensee gekommen. Ich jumpe ja immer noch zwischen Bodensee und Berlin eigentlich. Mein ganzes Leben schon.
Und der Herbst am Bodensee, der kann aber auch auf die Stimmung drücken. Oder ist es für einen Liedermacher und Songwriter genau die richtige Stimmung? Viel Nebel,
ja,
viel Dunkel.
Das hat sich geändert im Laufe. Früher habe ich es geliebt. Ja. Also gerade den November, Oktober ist da unten ja immer noch ziemlich cool, aber November kann heavy werden. Mhm. Und jetzt fahre ich manchmal in der Zeit auch nach Berlin zum Arbeiten.
Viele fragen sich natürlich, was macht er gerade eigentlich, der Stefan? Arbeitet der noch? Und ich habe aber nochmal überprüft, du hast vor 5 Jahren gesagt, solange Clint Eastwood noch Filme macht, Eric Clapton noch Gitarre spielt und Keith Richards über die Bühnen hüpft, solange mache ich auch noch weiter.
Hast du vergessen.
Wen habe ich noch vergessen?
Chris Christopherson. Und dessen letztes Konzert habe ich in Deutschland, es war in der Schweiz, in Zürich vor 4, 5 Jahren und dann hat er aufgehört. Ja. Ich erinnere mich auch noch, dass er sagte, und jetzt ist Schluss. Ich fahre in Maui, in Hawaii, wo er da gelebt hat, nur noch mit meinem Traktor und Meerrasen. Ja. Keine Tour mehr. Aber die anderen sind auch völlig korrekt.
Ja, und die sind noch aktiv und deswegen habe ich schon schwer die Hoffnung, dass du da am Bodensee oder in Berlin...
Ich bin am Start.
Ja?
Ja, ich bin am Start.
Was kommt?
Also, ich habe das letzte Album oder die zwei letzten 2019, 2020 gemacht. Dann kam die Corona-Zeit und die habe ich dann genutzt eigentlich auch, um immer so ein Herzensprojekt von mir mal nach vorne zu treiben, dass ich wollte aus den letzten 50 Jahren von Anfang an die Songs mal nur akustisch quasi unplugged, mehr oder weniger unplugged, mit einem Gitarristen noch, einer Violine, vielleicht mal ein Akkordeon aufnehmen, ganz puristisch. Und das haben wir fertig, das ist im Kasten. Da sind vom allerersten Album Traumtanzzeit bis jetzt jeweils immer ein Titel, das sind 14, 15, 16. Mhm. Das ist ein Unplugged-Album und das kommt oder soll zusammen in der Planung kommen mit einer Art Buch, also in einem Platten-CD-Paket. Mhm. Das sind 50 Jahre Stories, Musikstories von mir zu jedem Lied, zu meiner Zeit, die ich damals erlebt habe. Und mit extremst vielen Bildern, die sich da angesammelt haben. Und das wollen wir jetzt ab nächste Woche versuchen, mal wieder einen Gang mehr reinzulegen, dass es im Winter fertig wird.
Du machst es gemeinsam mit deinem Sohn, Marlon. Und der war in angenehmer Art abgelenkt. Der hat dich nämlich zum Opa gemacht.
Ja, er hat mich zum Opa gemacht. Ich habe große Hoffnung in meinen Enkel.
Und ist, glaube ich, wie alt ist er jetzt, der Kleine? Anderthalb?
Exakt.
Ja. Und hat der was von seinem Opa? Also kann der auch Hoffnungen in den Opa setzen, umgekehrt?
Es gibt Momente, wo er jähzornig ist und da meint die, das hat er vom Opa. Das ist immer so. Ist ein herrliches Kind, immer gut drauf, immer bestens gelaunt und die Eltern passen perfekt auf ihn auf. Und jetzt ist der Opa mal ein paar Wochen oben bei ihm und dann passt der Opa auf.
Bist du so ein Opa-Typ? Also kannst
du das? Weiß ich nicht. Ich mach's ja das erste Mal. Das ist also...
Ich habe
noch keine Übung da drin, aber ich finde ihn toll. Also, dass ich liebe ihn.
Mhm. Und Marlon hat jetzt dann aber wieder ein bisschen mehr Zeit,
das
um eben
ich,
diese
das
Projekte
ich sehr. Die machen ja zu machen. Die heutige Generation, die teilen sich ja mal alles auf. Ich kann mich erinnern, dass ich damals, als Marlon geboren wurde, Ende der 80er Jahre, war ich da und bin aber 3 Tage später oder 4 Tage später auf Promotour schon wieder gewesen für 4 Wochen und dann auf Tournee und so. Das ist
wäre heute bis, eher unvorstellbar.
Hat sich jetzt geändert. Ich finde es gut so. Und wir werden einen Weg finden, wie wir wieder die Taktung kürzer schaffen.
Aha. Für viele ist es ein Albtraum, Vater und Sohn zusammen zu spannen. Einfach weil da so viel Konfliktpotenzial ist, Kränkungspotenzial. Klar. Wie ist es bei euch?
Ja. Also wir haben natürlich auch unsere Differenzen und ich schmeiße auch mal einen Hörer auf, wenn ich mal am Bodensee bin. Ja. Und aber ansonsten halte ich mich da an diesen Basketballspieler LeBron James, der ja letzte Woche das erste Mal mit seinem Sohn in der Basketballliga in Amerika zusammen sein. Das ist das Herrlichste. Ja. Ich kann ihn dann antreiben, dass er besser wird. Und das ist so meine Prämisse, die ich auch angehe.
Wenn wir jetzt nochmal kurz an den Bodensee schauen, es gibt so schöne Geschichten von dir da auch. Bevor dich die Musik quasi dann abgeholt hat, waren die Beatles mit Hard Day's Night war es, oder?
Ja, dass Hard Day's Night, vom Fahrrad gefallen bin,
genau. Was?
Ja, ich habe das war ja noch so Vinyl-Singles, ja. Und während ich mir das kaufen wollte, hat es mir runter vom Fahrrad gepfeffert mit blutigen Knien. Aber ich wollte diese Single trotzdem und vor allem diesen ersten Akkord.
Und ab da warst du aber für den Fußball verloren. Der VfB Friedrichshafen hat eigentlich schon große Hoffnungen, glaube ich, in diesem
Jahr. Es war mehr, um das zu korrigieren, dann die TSG Eilingen, weil da bin ich dann rübergewandert, weil die haben eine Liga höher gespielt. Und damals in der B-Jugend war ich da noch voll im wahrsten Sinne des Wortes am Ball, aber damit war dann zu Ende und Gitarre dann und selber spielen. Ja. Das ist schon toll, ja.
Und der Hausmusik deiner Eltern dann auch endgültig und deutlich den Rücken gekehrt. Wie haben die das damals aufgenommen, dass der Bub verloren war für Blockflöte und Klavier?
Da mussten die durch.
Ja. Da wurde gar nicht mehr groß diskutiert?
Nee, sag mal so, meine Mama, die sehr gut Klavier gespielt hat, mein Papa hat Geige gespielt, nicht sehr gut, aber hat gespielt. Und meine Großeltern haben immer gerne gesungen und da habe ich wahrscheinlich ein bisschen was mitgekriegt. Und meine Mama wollte natürlich, dass ich Klavier spiele, aber ich bin halt nie hin. Die haben bezahlt und dann stellte sich raus, dass ich also auf dem Bolzplatz war, ja, auf dem Fußball. Und dann haben sie es aufgegeben. Heute bereue ich es.
Ja,
also klar.
Klavier, ne?
Ich würde
das Klavier,
weil das fehlt mir so. Also auch im Studio oder mit den Arrangements und der Harmonielehre und mit allem. Da bist du halt einen Tag weiter.
Mhm. Und Gitarre selber beigebracht? Autodidakt?
Ich hatte eine Gitarrenlehrerin, die hat aber nur dieses Zupfgedöns da. Und da bin ich 3-mal gewesen, da nicht mehr. Und dann gab es aber schon damals, Anfang, Mitte der 60er, die ersten Beatbands. Und ich hatte immer ein paar Jungs bei mir in meiner Umgebung, die sehr gut das schon gespielt haben. Ich habe denen das abgeguckt und jeder brachte dem anderen dann einen neuen Akkord bei,
Wir werden gleich seriös, Stefan, aber die Jugendsünden können wir ja vielleicht noch geschwind abhaken.
Gibt keine,
gell? Peter Sattmann, der Schauspieler, kam aus der DDR nach Friedrichshafen und hat fatalerweise dich kennengelernt. Ihr habt euch gefunden.
Nee, wir waren befreundet, das ist richtig.
Und habt dann irgendwann gesagt, komm, wir hauen mal ab und
machen ein bisschen recherchiert.
Was war das für ein Ausflug?
Peter ist meines Wissens ungefähr 2 Jahre älter als ich, ja. Und wir waren beide, da haben wir Musik gemacht zusammen, er und ich auch. Und, also Beatles-technisch und so. Und sagen wir mal, es hat sich in einer gewissen Art und Weise dann auf die schulischen Leistungen niedergelassen oder ausgewirkt, ja. Und dann haben wir halt beschlossen, als da so dieser Tsunami auf uns zurollte, dass wir nicht versetzt waren, dass wir eigentlich hier raus müssen von diesem Bodensee-Flair, woanders muss viel besser sein. Und haben uns an den Straßenrand gestellt. Ich hatte meine Gitarre dabei und dann waren wir erstmal weg.
Wie lang?
Also ich meine mich zu erinnern, da genau weiß ich es nicht mehr, dass die Freundin von Peter uns dann irgendwann nach 1-2 Wochen im Hauptbahnhof in München eingesammelt hat.
Und du durftest dann in Ravensburg dein Abitur.
Ja, ich durfte
dann da hat man dich aufgenommen.
Da bin ich dann transportiert worden. Mhm. Und das habe ich da auch gemacht.
Ja. Jetzt hatte ich hier schon oft Künstler, gerade aus der Musikbranche, denen musste ich die Frage stellen, was hat denn der frühe Erfolg mit dir gemacht? Bei dir kann man es gerade umdrehen. Genau. Bei dir kann man fragen, was hat denn der frühe Misserfolg mit dir gemacht? 1974, glaube ich, dein erstes Album. Das
war ich habe auch gerade überlegt, vorher, wann ich das erste Mal beim SDR in diesen Hallen war. Und dann ist mir eingefallen, eigentlich ist das Album erst 75 gekommen. Ich habe es 74 in London produziert und in München und Hamburg und ich weiß nicht wo. Aber erschienen ist es 75. Also insofern ist nächstes Jahr im Jahr 25, das ist 50 Jahre, ja.
Und es wurde ein Flop, kann man sagen?
Also, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 1474 Einheiten, die Firma damals verkauft hat. Das waren ja noch Vinylplatten, große, und produziert. Die haben mir alle Freiheiten der Welt gegeben und ich durfte in London produzieren, was ich natürlich ausgenutzt habe und auch da die Londoner Szene, viele Artisten da schon kennengelernt habe, aus Kultartisten für mich, ja. Aber ich war, wie habe ich es immer genannt, wild, jung, überambitioniert und wollte alles, was ich 10 Jahre lang angesammelt hatte an Ideen und gehört hatte von anderen Artisten oder von britischen, amerikanischen, in dieses eine Album reinpacken. Und das ging gnadenlos schief.
Das heißt, es hatte keine Linie, kann man das so sagen?
Nein, würde ich nicht sagen, aber es war einfach völlig überproduziert. Und meine Stimme, und ich ehrlich gesagt, hätte ich da wahrscheinlich auch jemand gebraucht, der mir mal gesagt hätte, sing mal ein bisschen anders oder mach das so und so. Mhm. Oder einen Kontrapart haben. Ich habe das mit meinem damaligen Songwriting-Partner Christoph Busse gemacht, produziert. Aber wir waren beide blutjung mit 23, 24 und das...
Ist ja wahnsinnig jung.
Ja, okay. Ja, und wenn du dann so ein Etat oder so ein Budget kriegst und darfst da in London, ich weiß gar nicht, wen ich alles kennengelernt hatte, aber eine ganze Menge von den damaligen Beat-Artisten und da denkst du auch, ja... Das ist, der Fußballer würde dann so machen.
Ja, sich ganz breit
machen. Und das war einfach blöd, ja.
Warum haben die so an dich geglaubt? Also wie konntest du dir diesen Kredit quasi erarbeiten vorher?
Also ich habe meine ersten Demos 1972, 1973 eingeschickt. Und die landeten bei der Firma CBS damals. Und ich durfte ein bisschen was machen. Aber irgendwann kriegte ich, also weiter Demos, irgendwann kriegte ich einen Anruf und sagte, ich möge doch bitte am Mittwoch oder wann immer es war, da mal aufschlagen. Mhm. Man würde mich gerne kennenlernen. Also, und da waren die Amis, die Chefs der amerikanischen Firma, also die Oberbosse da. Ich habe sogar die Namen noch. Der eine ist Liebersohn, der andere ist Saul Rabinowitz. Ja. Mhm. Und dann war ich da als blutjunger Typ und wurde denen vorgestellt. Ich war irre aufgeregt. Und die sagten, naja, sie spielen mir mal was vor. Und dann haben sie mit Musikkassetten in der damaligen Geschäftsleitung von CBS Titel gespielt. Fand ich cool, fand ich klasse. Und er sagt, das ist ein Typ, an den wir glauben, in Amerika, ein Singer-Songwriter. Und der hat noch nicht so viel verkauft, aber der wird mal groß werden. Also wie heißt der denn, sagen die, Bruce Springsteen.
Au.
Und dann sagen sie, und wir sind jetzt in ganz Europa bei jeder Filiale unseres Plattenkonzerns und suchen uns aus den Kassetten die Leute zusammen, wo wir sagen, mit denen gestatten wir mal ein Album zu machen. So ist das zustande gekommen damals. Aus mir wurde nicht Bruce Springsteen.
Ja, aber Stefan Wagner
ist okay.
Ja, und dann bist du da rausgelaufen. Was war das für ein Gefühl?
Du bist jung, wild und hungrig. Das, also ich habe da nicht drüber nach. Ich habe ja Musik nicht gemacht aus wirtschaftlichen Erwägungen oder sonst was. Ich habe das immer nur gemacht, weil ich es cool fand, toll fand, Musik zu machen. Und ich betrachte mich auch heute noch als Geschichtenerzähler, als Liedermacher. Mehr, also nicht als der klassische Reinhard May Liedermacher, sondern mehr in der Pop-Rock-Musik. Und das ist ja auch durch die Louisiana-Zeit bei mir dann nochmal in eine andere Richtung gerutscht. Aber das war eigentlich immer, jetzt habe ich die Tür auf, aber die Tür wurde ganz schnell nach diesen 1470 Einheiten von Traumtanzzeit wieder zugeknallt.
Also da haben wir erstmal so eine Euphorie und dann machen und dann merken, okay, das hat nicht funktioniert. Dann könnte man ja auch den Mut verlieren danach?
Ja, aber was heißt Mut verlieren? Das ist das, was mich geerdet hat damals. Ja, mhm. Weil dann habe ich mein Studium fertig gemacht in Berlin oben und dann als Kollege von dir quasi beim SFB, das ist ja heute RBB, ja, als Moderator auch eine Zeit lang Rocksendungen moderiert, aber immer nebenher, und das hat mich natürlich auch wieder inspiriert, wenn du Leute wie Brian Ferry dabei hast oder Peter Sarstedt, Marian Faithfull, Leo Kottke, der Gitarrist und so, mhm. Das war schon klasse, ja, und da habe ich mich anfüttern lassen, auch an neuen Ideen und weitergemacht, und irgendwann im Jahr 79, 80, ja, habe ich halt ein nettes kleines Liedchen geschrieben und dann war ich halt auch im Olymp.
Damit meinst du Hallo Engel?
Genau.
Du hast gerade diese Künstler angesprochen, die dann bei dir in der Radioshow waren. Und ich nehme mal an, wenn die Sendung abends ist, dann kann man vielleicht auch danach nochmal in eine Bar gehen und ein Gläschen zusammen oder mehrere. Genau,
und ein paar Gläser trinken. Ich kann mich nur erinnern, dass Brian Ferry irgendwann, da waren wir am Neulendorfplatz, denn 4 Uhr morgens sagte Stefan, I have to sleep before the concert, weil er am nächsten Tag gespielt hat. Und das habe ich verstanden.
Mhm. Und was haben die dir mitgeben können? Konntest du mit denen jetzt zum Beispiel auch über deinen Misserfolg sprechen?
Haben wir weniger gemacht. Da hätte ich mich eigentlich dann nicht wohlgefühlt über dieses Album Traumtanzzeit, was ein paar Jahre früher war. Ja. Das wollte ich lieber nicht als Referenz angeben, weil da habe ich mich schon distanziert gehabt.
Oder lass mich so formulieren, hast du bei denen auch rausgehört, dass die auch schon Zeiten hatten, wo es mal nicht lief?
Klar.
Und dass du das dann mitnehmen konntest und sagen, okay, komm, die haben auch ihre Krisen gehabt.
Klar. Peter Sarstedt, der hat damals ein Lied gerade rausgebracht, das kann ich mich jetzt noch erinnern, hat nicht nur Where Do You Go To My Lovely, sondern hat ein Lied gemacht, Beirut. Mhm. Das ist eigentlich die Situation, die hier, Tumbling Stone by Stone, oder das war ein tolles Lied, das habe ich ihn 3-4 Mal spielen lassen, weil die Technik ausgefallen ist, der hatte die Gitarre dabei. Der hat mir auch solche Dinge erzählt. Mhm. Oder Alan Clark von den Hollies. Ja.
Also der Misserfolg gehört dazu.
Das gehört zu allen. Du hast immer Höhen und Tiefen und irgendwann haut es dich halt runter. Aber du darfst, wenn du auf die, ich sag jetzt mal, auf die Fresse fällst, musst einfach wieder aufstehen. Und wenn du den Mut hast, und ich war nicht auf dem Kreuzzug, aber ich hatte für mich selber eine Mission zu erfüllen. Ja. Ich wollte meine Lieder schreiben, meine Geschichten erzählen.
Und dann kommt Hallo Engel und dann kommt ein Riesenerfolg. Und dann wirst du auch durch die Duette dann mit Victor Laszlo, mit Alice, wirst du plötzlich zum, weiß nicht, Popstar, Schlager, Pop, Rockstar, keine Ahnung.
Die konnten mich nie am Anfang nicht.
So, da wird es ein bisschen schwierig mit den Schubladen. Ja. Genau. Aber du standst dann auf den roten Teppichen und durftest mit Udo Lindenberg im Atlantik feiern und.
Mhm.
Und dann sagst du, statt dass du sagst, so, ja, bringt mir alles, was ihr habt, an Getränken und an, was weiß ich, an schönen Dingen des Lebens, sagst du irgendwann, stopp, es ist nicht meine Welt. Was hat dich da gestört oder was hat nicht gepasst?
Also ich war ja nie der Extrovertierte, der da gerne irgendwo ist. Ich bin auch kein, was hat Achim Reichel mal im Interview über mich gesagt, da habe ich ihn gleich angerufen. Stefan ist kein Frontschwein. Mhm. Der will lieber im Studio oder lieber distanziert das machen. Und das stimmt. Ja, also ich war nie jemand, der sich so sau wohl gefühlt hat auf der Bühne. Es gab Zeiten, ich habe ja dann einige Tourneen gemacht, wo auch Paul Vincent, kennt ihr ja auch noch, Paul Vincent als Gitarrist neben mir stand und mir dann immer zugeraunt hat, jetzt hast du es drauf, jetzt bist du richtig. Das hat mich aber innerlich, ich habe mich da gefreut, aber der Ruf auf die Bühne war immer reduziert bei mir. Ja. Wobei das im Nachhinein betrachtet, wenn die Frage nicht noch kommen sollte, ja, einer der größten Fehler in meiner Karriere war, dass ich das aufgegeben habe, das Live-Spielen.
Also 2 Fehler habe ich identifiziert in der Vorbereitung.
Ja.
Du hast einen ja schon genannt, das Klavierspiel.
Ja, und auch das überambitionierte erste Album.
Ja, und dann das eben, dass du die Bühne vielleicht für dich nicht so erobert hast.
Das hätte ich, keine Ahnung, das hätte ich vielleicht anders entscheiden müssen. Mhm. Irgendwann, wann war das? Ende der 80er Jahre. Ja, und dann kamen die Duetterfolge und die waren noch größer als das mit dem Live-Spielen. Dann hat sich's verselbstständigt und irgendwann, als ich dann in Louisiana war, da wollte ich wieder anfangen, weil das ist meine Welt gewesen, auch die Live-Bands, und im French Quarter oder in Baton Rouge oder in Lafayette oder Crowley, Südwest-Louisiana, da war ich zu Hause, da hätte ich sofort, haben wir ja auch ein paar Sachen live aufgenommen. Das hätte ich mal machen sollen.
Da sprechen wir gleich drüber, wie du dahin bist, aber lass nochmal auf die Duette schauen. Wie schaust du da heute drauf? War dir das zu populär dann auch, also zu Mainstream? Nee.
Das sind ja, dass die entstanden sind oder wie wir das dann produziert und gemacht haben, das sind ja Ideen gewesen, die in mir so gereift sind, weil ich habe einen Titel beispielsweise wie Zu nah am Feuer, den hatte ich 1982, 83 geschrieben und auch fertig produziert schon, aber da hat irgendwas gefehlt in der Solo-Version und ich habe das dann, ich nenne das ja immer meinen persönlichen Eisschrank, ja, es wird dann in Tiefkühltruhe rein und mal sehen, ob was draus wird. Und erst als ich dann die Idee hatte, das mit Alice zu machen, ein deutsch-italienisches, auch fremdsprachiges Duett, das war meines Wissens das erste in Deutschland, wo so eine Kooperation zwischen einer Cantautori aus Italien und einer Cantatora und einem Songwriter in Deutschland so zustande kam. Und wir waren irre stolz, beide drauf. Wir haben aber gleichzeitig gesagt, wir werden keine Wiederholungstäter.
Ja. Ja, weil also wir hören es wahnsinnig gern. Wir spielen es auch unheimlich gern.
Ja, es ist heute noch, ich finde es heute nach über 40 Jahren immer noch toll. Es hat Magie und Zauber. Mhm. Und dann wollten natürlich die Menschen um mich herum, die Plattenkonzerne, die hätten gerne das nochmal und beim nächsten Mal wieder. Und die haben halt gebohrt wie Teufel. Ja. Und ich habe immer gesagt nein. Und erst, ich habe es mal, wie habe ich es genannt, 1990, da waren die Entzugserscheinungen zu groß. Nein, mit Viktor Laszlo zwei Titel gemacht.
Auch toll.
Ja, aber die sind genauso toll.
Wirklich toll.
Wobei, das erste Mal tat es so weh, natürlich, klar. Das ist immer, und wurde dann immer so als eine Art Popschlager abgetan. Und das liegt an der Konstruktion, an der Architektur des Liedes, ja. Das ist so aufgesammelt, sensationell von meinem co-genialen Partner Udo Arndt damals produziert, mit den ganzen Streichern und Bläsern und dem toll umgesetzt. Aber ich höre das auch heute noch so. Noch lieber höre ich Jessie, die andere Kooperation mit Viktor Laszlo. Und ich habe da keinerlei Ressentiment. Ich bin stolz auf die Zeit. Finde toll, dass ich es gemacht habe. Aber irgendwann im Leben wird halt der Schalter mal wieder umgelegt.
Aber ich finde es schön, weil es gibt ja dann auch die das dann so mit spitzen Fingern anfassen und irgendwie sagen. Oh,
natürlich. So. Ja, es gibt natürlich Titel, die werde ich ja aber jetzt nicht nennen, Titel in meiner musikalischen Historie, die ich heute so nicht mehr singen würde. Also weil das, wenn ich es heute nochmal machen müsste, das würde nicht, aber das war ein Zeitgeist. Mhm. Zu der Zeit war ich noch nicht so weit, dass ich es anders singen konnte. Heute habe ich was anderes für mich entdeckt.
Und dieser Rückzug, du hast schon gesagt, du bist kein Frontschwein, oder das war ein Zitat, ja, aber das hast du für dich also auch dann so annehmen können, dass du nicht der bist, der immer so in der ersten Reihe sein muss. Das war der Grund für den Rückzug, oder hat dich diese Branche irgendwann auch mit ihrer Aufgeregtheit auch irgendwie
abgestoßen? Das kam dazu. Ich habe damals, aber das ist jetzt auch schon wieder direkt nach Louisiana gewesen, war ja noch für ein Echo nominiert. Und kam dann nach einem Jahr Pause zurück, da, und wenn du da über einen roten Teppich, ich habe mich nicht mehr zu Hause, ich war ein Fremder in meinem eigenen Musikland.
Ja. Weil Louisiana dich so verändert.
Das hat mich verändert. Das hat mich schon zwei Jahre davor verändert. Aha. Auch die Menschen, Willie DeVille oder Zachary Richard und alle, mit denen habe ich mich verwandter gefühlt, ja. Und dann kam ja auch irgendwann, aus den tiefen Höhlen von Moria wurde dann die MP3 erfunden, ja. Das ganze Internet, das hat sich alles verändert. Und auch die Menschen. Ich war immer einer, der sehr personenabhängig war mit der Plattenindustrie. Die waren alle nicht mehr da oder gingen weg, wurden gekündigt oder übernommen oder was auch immer. Also da hat sich was geändert und in mir auch. Und, aber du siehst heute einen glücklicheren Menschen als früher.
Ja. Und war Louisiana damals eigentlich dann so eine Art Flucht oder ganz bewusst ein Traumziel, dorthin zu gehen und die Musik zu entdecken?
Also zwei Punkte. Der erste ist, ich habe auf meinem allerersten Traumtanzzeitalbum einen Titel mit Christoph Busse geschrieben, Träum nicht mehr von New Orleans. Ja. Überhaupt nicht wissend, dass ich da mal lande. Ja. Und dann habe ich Anfang der 90er Jahre, 92, ich hatte Willi de Ville hatte ich auch interviewt schon für ein SF Beat damals. Und wir haben uns immer wieder mal gesehen und getroffen. Und den hatte ich im Zirkus Krone bei einem Auftritt besucht mal. Und der hat mich dann Zachary Richard, dieser Ikone am Cajun Akkordeon, am diatonischen Akkordeon vorgestellt. Und der hat dann, den habe ich gleich in München am nächsten Tag, hatten die einen Day Off, hat er gleich bei Silberzungenteufel und Der Drache schläft nie mitgespielt. Mhm. Und da ist die Gegeneinladung quasi ausgesprochen worden nach Louisiana. Und da bin ich ein Jahr später hin und habe da produziert. Mhm. Und das war wie ein innerer musikalischer Befreiungsschlag für mich. Weil das Herz ging mir wieder auf, ich war glücklich, ich hab's geliebt und hab da Freunde gefunden. Und als ich dann wiederkam, war mir klar, dass die alte, den alten Stefan in der, ich bin ja auch älter geworden dann, ja, und den Pop-Stefan, den mag ich nicht mehr machen, geben. Mhm.
Ja.
I do my very best, Pop Steffen.
War also ein Wendepunkt.
Es war ein Wendepunkt, total, total, total.
Konnte der auch gefährlich sein? Jetzt spreche ich doch mal das Wirtschaftliche an, dass du sagst, du nimmst dich da raus, natürlich dann auch aus dem gewinnträchtigen Business.
Stimmt.
Oder war es so, dass du doch das goldene Jahrzehnt davor, die 80er Jahre?
Ja, es war sogar ein bisschen länger, waren 15 Jahre.
Dass die so okay waren, dass man
Die waren okay in dem Sinne, aber es ist ja, ich hatte dann nach dem Louisiana-Album, was wir da produziert haben, noch ein zweites Album zum Teil dort produziert. Mhm. Das kam danach noch raus, es hieß, die Rechnung kommt immer. Das ist aber nicht mehr mit Herzblut von mir verfolgt worden, auch nicht mehr von der Firma. Und danach haben wir uns getrennt,
okay.
Also das von beiden Seiten aus. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und heißt aber nicht, ich habe da eine Pause gemacht, heißt aber nicht, dass ich nicht mehr Musik gemacht habe. Ich habe nur einen anderen Ausgang genommen und habe dann begonnen, meine Kinderprojekte anzugehen. Und das war genau, ich habe meinen Vertrag quittiert, jetzt muss ich nachdenken, 1997, 98 und gleichzeitig einen neuen Vertrag bei der gleichen Firma in Hamburg unterschrieben als Projekterfinder, Macher und Schreiber von Kinder. Family Entertainment nannte sich das. Und das war damals Wolke 7. Mhm. Da haben sehr viel deutschsprachige, erfolgreiche Artisten von Nena über Prinzen, über Ingolf Lück, über EAV und was, alle mitgemacht. Ich habe die Songs geschrieben, habe es produziert und es war auch sehr erfolgreich. Und so ging das dann weiter, Jahr für Jahr. Dann kam das ZDF irgendwann, ob ich die Serie Siebenstein übernehmen will, die Kinderserie, TV-Serie. Und da habe ich dann 16, 17 Jahre die Schlusssongs jeder Folge geschrieben. Und nicht jeder, aber mit einer Kollegin geteilt. Und das hat mir irren Spaß gemacht. Und dann sind 14 Jahre ins Land gegangen. Und in der Zeit hat mein inzwischen Flücke gewordener Sohn eine Kassette im Auto, eine CD war es damals schon, im Auto entdeckt und so, was singst du denn da für Zeugs? Und da entstand das Album So ist das Spiel, das dann 2010 war, eine Art Comeback war.
Ja.
Und nicht unerfolgreich.
Ja.
Also ich habe nie aufgehört. Ich habe nur längere Zeiten gebraucht. Und wie hat Mark Knopfler neulich in einem Interview gesagt, der ist genauso alt und er sagte dann, ja, ich möchte schon noch weiter aber machen, aber ich brauche jetzt fünfmal so lang wie früher. Ja, so geht es mir auch. Ja. Und da kommen halt so Etappen und das musst du annehmen. Und wenn du trotzdem die Begeisterung für Musik hast oder Singer-Songwriter zu sein, Geschichtenerzähler, musikalischer, ein Tussi Talla, wie Stevenson, das hat einer meiner australischen Gitarristen mal gesagt, du bist ein Tussi Talla. Ja, wenn du das hast in dir und du willst weiter Stories schreiben, dann ist das dann das Größte für mich, Songs zu schreiben, zu entwerfen, im Studio fertig zu machen und zu produzieren. Und dann erst kommt das mit dem, was du live nennst.
Ja.
Das ist in der Hierarchie der ganzen Sache halt bei mir ein bisschen anders verankert. Ja. Nun muss man dazu sagen, noch einen letzten Satz dazu. Wir haben 2019, als das Album aus der Zeit gefallen rauskam, ein genialer Gitarrist, Jörg Weiselberg und ich sogar 4, 5, 6 kleine Orte im Visier gehabt, wo wir nur zu zweit, dritt spielen wollten. Also quasi nach 20 Jahren Pause. Und dann kam Corona und das Ding war platt.
Ja, klar. Weil du das
Album und jetzt ansprichst. Bin ich ein alter Wolf.
Jetzt, ja, der alte Wolf, das ist ja auch schon mal besungen. Du bist jetzt 75, weil du jetzt ja gerade dein Alter angesprochen hast. Mit 70 kam hier eben das Album Aus der Zeit gefallen. Genau. Und das war schon, der Name war, ist da natürlich Programm, ne? Alles handgemacht. Titellängen bis 7 Minuten, also sofort jeder Format-Radio-Redakteur sofort in der Ablage
Schnappatmung.
B. Schnappatmung und tut uns leid, können wir nicht spielen. Das war also auch mit feiner Ironie
die so nackte Ironie gewesen. Nackte Ironie, ja, ja.
Nein, so durchgezogen.
Es gibt natürlich von all diesen Songs auch von mir legitimierte Funkfassung. Ja. Das haben wir dann schon gemacht auch. Aber trotzdem auch 4 Minuten sind für die Jungs dann manchmal ein bisschen grenzwertig.
Auch schon eine Überforderung.
Und mein Sohn kam auf diese Idee, weil im Studio meine Mitmusiker manchmal verzweifelt waren und gesagt haben, Menschenskind, wie wir produzieren, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja? Ja. Du bist Waggershausen, du bist sowas von aus der Zeit gefallen. Und den Satz haben wir genommen, weil es eben anachronistisch war.
Mhm. Und wir haben ja vorher schon gesagt, es ist schön, dass du weiterarbeitest und dass es für dich immer noch das Größte ist, die Songs zu schreiben. Ich merke schon, dass ich ein bisschen so denke, so, warum geht der Mann nicht mit größerer Freude auf die Bühne? Weil
kann ja wieder, Jörg, das kann ja wieder passen. Es könnte ja, oder es wäre vor 5 Jahren oder 4 Jahren passiert. Ja. Da kam halt dieses blöde, diese Pandemie dazwischen. Und jetzt ist es einfach so, was Großes würde ich nicht mehr machen. Ich nur ganz kleine Sachen mit 1, 2 Gitarristen oder jemand, der Violine spielt oder Akkordeon. Und dann ein bisschen was erzählen aus meinem Leben. So wie dieses neue Projekt, was wir in der Pipeline haben. Diese Art Werkschaubox mit dem kleinen Buch, mit den Geschichten und den Fotos und den Unplugged-Sachen. So würde es dann klingen. Mhm. Also das ist so der Hintergrund gewesen.
Aber wenn du dich jetzt so im Geiste auf die Bühne stellst, unangenehm?
Nö.
Nee? Weil du ja gesagt hast, du bist
Nein, ich war nicht so gerne auf die Bühne. Es haben ja viele haben ja immer ein bisschen Stage Fright oder Bühnenangst. Also das hat die auch immer. Wenn ich da mal droben will, war immer alles okay. Aber ich bin immer einer, der ein bisschen geschubst werden muss.
Ja.
Zu vielen Sachen.
Zu vielen Sachen?
Ja, ja, klar.
Auch im Privaten?
Ja, logisch. Meinst du, ich gehe freiwillig und grab den Garten um?
Und hierher ins Studio jetzt
das
zu mir
gern gemacht,
schubsen müssen?
Wo nein, null. Das ist null. Das sind so Formate, ein bisschen mit Leuten zu reden und zu diskutieren. Das mache ich irre gern. Da kommt vielleicht das alte Rundfunkgehen mir noch zum Tragen.
Ja. Und weil du jetzt vorhin gesagt hast, die Branche hat sich ja dramatisch geändert. Der Wert auch von Musik, ein unglaublicher Verfall ist da natürlich eingetreten in den letzten Jahren durch die Streaming-Portale. Wie schaust du da drauf? Schottest du dich da so gut wie möglich ab und machst halt dein Vinyl und du machst deine CD?
Exakt.
Und bleibst aus der Zeit gefallen quasi im besten
Sinne. Ich werde aus der Zeit gefallen bleiben und wie gesagt, es ist auch noch ein Studioalbum in der Pipeline. Mein Sohn und ich, wir streiten uns immer drüber, was wohl früher fertig wird.
Ja.
Die Werkschaubox mit den Fotos, mit dem Bildband, wo ich die Geschichten erzähle und der Unplugged. Und ich mache so eine, wie Director's Cut, so eine Artist-Best-Off-Cut aus den 50 Jahren, auch von den Studioversionen. Er meint, ich werde schneller fertig als du mit einem Studioalbum. Da bin ich jetzt demnächst in Berlin wieder und versuche mal wieder eine Truppe um mich rum zu sammeln, weil die Songs sind da, die habe ich alle schon geschrieben, die sind auf Demo, auf Layout-Basis da und das wird ein, wie immer, ein handgemachtes Album werden zwischen, wenn du jetzt stilistisch fragen würdest, zwischen Leonard Cohen, zwischen J.J. Cale, Mark Knopfler, so in der Erzählmusik halt, bisschen Chris Christophersen.
Mhm. Wie schwer ist dir die Auswahl gefallen, wenn du jetzt, du hast 15 Alben, glaube ich, gemacht?
Ich hab's nicht, aber es wird stimmen.
15, 16 Alben.
Ja, ja.
Und setzt dich jetzt hin und sagst, okay, ich nehme von jedem einen Song. Stelle ich mir schwierig vor. Oder war das sofort klar, welcher?
Das war relativ klar. Vom allerersten Album habe ich genommen, den Titel Hollywood sieht anders aus am Morgen. Weil den habe ich, wie gesagt, nur mit 2 Gitarren und was habe ich noch drauf? Ne, Duduk habe ich drauf.
Mhm.
Ist so ein kennst du von Gladiator, glaube ich, dem Russell Crowe-Film, da kommt es immer im Hintergrund. Die ist da noch mit drauf und vom zweiten Album habe ich Hallo Engel mit drauf, klar. Klingt völlig anders als, ist aber, du soll nicht den Anspruch haben, so einzuschlagen und die Magie von dem zu haben. Aber so würde ich es heute mit 75 interpretieren und den Leuten
klingt erzählen. Sehr anders?
Ganz anders, ja, ja. Aber es
getragener
gibt,
oder?
Ja, getragener, ja, 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 ruhiger. Dann habe ich Sachen wie Es geht mir gut. Dann habe ich Das erste Mal tat so weh in einer völlig anderen Nachtclub-Swing-Version drauf.
Und aber als Duett?
Nee, nicht als Duett. Das habe ich.
Jetzt nur du, nur der Meister selbst.
Das habe ich nur. Nur der Songwriter selbst macht das. Das Duett ist unschlagbar. Die ganze Duett, da würde mich nicht rantasten. Mhm. Ja. Ich habe es einmal mit Alice nochmal vor 15 Jahren sie besucht in Mailand. Und da haben wir gesagt, wollen wir nochmal irgendwie so nur, aber nicht als Single. Mhm. Und da hat sie eine wunderbare, magische Leistung abgeliefert mit einem Sprechgesang bei dem Titel Was soll ich dir sagen? Ja, mhm. Ist natürlich an der Öffentlichkeit völlig vorbeigegangen, aber ich liebe sie allein für die Performance auf diesem Lied. Also ich könnte jetzt stundenlang über 781 Lieder erzählen,
nein.
Auch wie jedes entstanden ist.
Ja. Ja. Nee, musst du nicht. Aber obwohl, Entstehung interessiert mich schon. Ich hab noch ein schönes Zitat gefunden. Oh. Das hast du, glaube ich, auch vor 5 Jahren mal in der Frankfurter Rundschau, glaube ich, habe ich es gelesen. Und da hast du geschrieben, ich freue mich, wenn ich nicht träume und relaxed durchschlafe. Wenn mich was beschäftigt, wache ich um 4.34 Uhr auf, denk drüber nach und fluch vor mich hin. Das sind dann die Momente, in denen ich mich an meine private Bar im Arbeitszimmer setze und mir Hemingway-mäßig einen Whisky eingieße. Dann schreibe ich Lieder.
Also,
ist es noch so cool?
Es ist heute immer noch genau gleich, nur die Hemingway-Whisky-Nummer stimmt nicht mehr.
Was gibt's,
ja.
Tee?
ich habe ja beim alten Wolf, trinkt der alte Wolf ja inzwischen grünen Tee in der Textzeile. Aber ich habe, stehe dann mehr, also von den ganz harten Sachen, da bin ich nicht so der Fan. Das ist, war halt plakativ damals in dem Moment. Aber ich würde lieber einen netten Grauburgunder trinken vom Bodensee oder sowas. Aber es ist in der Tat so, das hat sich nicht geändert. Je nachdem, was mich beschäftigt, wache ich um 3, 4, 5 auf. Mhm. Und wenn ich merke, nach 10 Minuten, es geht nicht mehr mit Einstand, dann bewege ich mich an meinen Schreibtisch und mach den Rechner oder hol, ich habe ja diesen herrlichen Gitarrenschrank, ja, und hol tatsächlich eine meiner 14 Untermitbewohner von den Gitarren raus und brabbel ein bisschen rum. Mhm.
Und sind das dann schöne Momente oder eher so ein bisschen getrieben, dass man sagt, Mensch, ich würde also tatsächlich lieber schlafen?
Nee. Das ist, also wenn ich wach bin, ist es schön, aber im ersten Moment fluche ich in der Tat, weil ich dann doch auch ein gewisses Bedürfnis habe. Aber ich bin ja nun in einem Lebensabschnitt, wo ich auch mich dann um 8 nochmal 2, 3 Stunden hinhauen kann, weil keiner stört mich. Ja. Ich bin ja im Ruhestand. Ja. Also,
aber du warst natürlich immer ein leidenschaftlicher Nachtmensch.
Das bin ich immer noch,
und das ist wahrscheinlich, also kriegt man das nie mehr raus, oder?
Das kriegst du nicht raus. Ich bin früher natürlich immer um 2, 3 ins Bett. Jetzt ist es halt 12, 1. Ja. Ja. Und wenn ich dann nach ein paar Stunden, weil mir irgendetwas beschäftigt, das muss nichts mit Musik sein, aber offensichtlich, da kommt so ein Hauch von Sensibilität durch. Dann muss ich das umsetzen. Manchmal sind es auch Momente, wo mir dann eine Zeile einfällt, wo ich drüber nachdenke, da machst du jetzt nochmal dran weiter. Und wenn sie gut ist, dann ist es auf dem nächsten Album drauf, wenn sie nicht gut ist.
Aber ist doch super, dass du was hast. Ich meine, viele wachen mal nachts auf und du hast dann was,
ich hab was,
wo du so drin aufgehen kannst. Andere müssen dann Bahnstrecken angucken im Fernsehen irgendwie. Die schön. Keine Ahnung. Ist eigentlich ein großes...
Oder Schafe zählen.
Schafe zählen, ja. Aber ist ein großes Geschenk,
das
oder?
Das ist ein Geschenk. Also für mich ist ja, das hat mir, irgendwann hat mich jemand gefragt, das stimmt ja auch, eigentlich hat mir das immer den Psychotherapeuten erspart auch, ja.
Du hast Psychologie studiert, ja, du solltest es wertschätzen.
Da bin ich von deinen Kollegen vor 40 Jahren in diesem Haus schon gefragt worden, inwieweit sich das auswirkt auf meine Songs. Ich sage, null.
Immer noch nicht.
Wenn dann mehr unterbewusst, dass du Sachen einschätzen kannst oder aber nicht analysierend. Ja. Aber solange ich mich in der Musik ausleben kann und in meinen Songerzählungen und in meinen Projekten, bestens, bin ich glücklich und dankbar. Mit voller Demut auch, also dass ich das habe. Total im Ernst.
Und jetzt warst du so lang im Rock, Pop und wie wir es immer nennen wollen, Business und bist seit Jahrzehnten verheiratet. Totale Stabilität.
Ja, da musst du meine Frau fragen.
Wo ist der, oder?
Ja klar.
Wo ist der exzessive Künstler, der irgendwie alles klein, kurz und klein haut?
Ja, ich habe schon meine... exzessiven Phasen, aber gehabt. Mhm. Ich meine, eine gewisse Altersweisheit, wenn du mir tief in die Augen guckst, wirst du die erkennen.
Ich sehe es.
Ich habe eine wunderbare Familie, bis zum Sohn, bis zum Enkel. Mhm. Die ganze Truppe funktioniert und die halten mich für einen Chaoten, das ist ja klar.
Ja.
Eigentlich bin ich in deren Augen, also in meiner Familie Augen, nicht überlebensfähig.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Ich weiß, dass es anders ist, ja, aber lass sie mal glauben.
Ja, aber ich finde es natürlich schön, als ich das gelesen habe, dass tatsächlich deine Familie dich da so begleitet und dass du es ja offensichtlich auch wertschätzt,
ja,
und vielleicht in gewisser
klar.
Weise auch brauchst.
Naja, ich war natürlich in den ersten 10, 15 Jahren, als ich noch Tourneen gemacht habe. Mhm. Und du musst dir das immer vorstellen wie ein Zyklus. Du schreibst ein Album, ich bin ja in Personalunion Textdichter, Komponist, Mitproduzent oder Produzent, ich bin Künstler. Und muss mich letztendlich um alles mit kümmern dabei. Und wenn ich das mache, dann arbeite ich ein Vierteljahr, halbes Jahr, Jahr an einem Album. Dann produziere ich das ein Vierteljahr, halbes Jahr. Dann gehe ich entweder auf Tournee oder Promotion-Tournee. Und dann ist wieder ein Jahr oder anderthalb rum. Und dann, also in den frühen Jahren. Und dann gehst du 4 Wochen nach Paros oder irgendeine andere griechische Insel. Und dann geht der ganze Trabbel wieder weiter. Und das ist übrigens auch einer der Gründe gewesen, warum ich damals seine Auszeit brauchte, ja, dann auch nach der Louisiana-Zeit, weil die Musikwelt hatte sich verändert und wenn du dann 15 16 Jahre immer im gleichen Takt arbeitest, habe ich gesagt, das kann es eigentlich nicht sein, außerdem bin ich jetzt älter geworden, ich will irgendwie ein bisschen was anderes machen. Und dann kam wie ein Geschenk des Himmels eben diese Idee von Willy DeVille und von Jacques Richard, mal darüber zu kommen. Dann bin ich ein paar Mal darüber gefahren, produzieren. Das hat irgendwas in mir ausgelöst. Mhm. Bin ich dankbar.
Ja. Fiel jetzt schon öfter, ne, das Wort dankbar.
Ja, nee, wenn ich das Revue passieren lasse, mein Gott, ich sage ja 50 Jahre, dann waren da Tiefen dabei, völlig korrekt, ja, und ich bin auf die Fresse gefallen, ich habe mich geärgert, ich habe Fehlentscheidungen getroffen, aber unterm Strich bin ich wieder liebe Augustin in diesem Roman von Wolfram Geißler, ja, eigentlich habe ich ein cooles Leben.
Perfektes Schlusswort. Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Wir freuen uns auf das, was kommt.
Genau.
Marlon und du, ihr werdet euch streiten und dann werdet ihr es hinbekommen.
Leider Gottes.
Und dann hören wir von dir. Da freuen wir uns unheimlich drauf.
Herzlichen Dank auch.
Vielen Dank.
Mille grazie.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.